Ja, der nächste Vortrag, es geht jetzt um Gefahrenabwehr, Gefahrenerkennung, Intrusion Detection. Und ja, ich übergebe am besten das Wort.
Dann begrüße ich Sie erstmal recht herzlich zu meinem Vortrag. Vortragstitel ist Auf dem Weg zum Intrusion Detection. Untertitel etwas polemisch, die Zukunft vorhersagen. Mein Name ist Stefan Schumacher. Ich möchte mich zu Beginn des Vortrages kurz vorstellen. Ich arbeite als selbstständiger Sicherheitsberater, allerdings mit dem Fokus auf Social Engineering, Security, Unternehmenssicherheit und als fundamentale Theorie verwende ich. Das heißt, ich versuche das Ganze aus sozialwissenschaftlicher Sicht zu erklären, nicht aus technischer Sicht. Ich studiere Bildungswissenschaften und Psychologie in Magdeburg und schreibe zurzeit an meiner Bachelorarbeit mit dem Titel Sicherheit in Organisationen messen. Es geht mir also nicht nur um rein technische Probleme oder rein technische Sichtweise, sondern es geht darum, die Sicherheit als Prozess oder als Zustand einer Organisation wahrzunehmen. Und gleich vorweg, das ist so eine Art Forschungsvortrag. Ich werde hier also nur den gegenwärtigen Stand der Dinge erläutern, ein paar Fragen stellen, aber ich werde hier kein Projekt oder Produkt verkaufen. Also es gibt kein fertiges System, das man irgendwo installiert, das dies alles kann, sondern das ist eben die Grundlagenforschung, die hier betrieben werden muss. Ja, kurz vorweg, der Vortrag ist ungefähr 4 geteilt. Ich beginne mit der Einführung. Was soll dieser Vortrag überhaupt oder wieso sollte sich ein Psychologe und Pädagoge mit diesem ganzen Thema Organisationssicherheit bzw. Sicherheit überhaupt befassen? Zum einen ist zu sagen, dass jeder Einbruch oder jeder Sicherheitsvorfall eine soziale Dimension hat. Das heißt, in jedem Fall sind irgendwo in irgendeiner Art und Weise Menschen involviert. Und sobald es um Menschen geht, hat man eben eine soziale Dimension, da geht es ums Verhalten, um Motivation, um Lernen und solche Sachen. Wenn ich Einbrüche oder Sicherheitsvorfälle aufklären möchte, dann muss ich diese Dimension ebenfalls untersuchen. Und wenn ich vorbeugen möchte, dann muss ich zukünftige Ereignisse antizipieren. Das heißt, ich muss die irgendwie vorhersehen und dann entsprechend in meiner Planung mit einbeziehen. Da gibt es ein sehr schönes Buch zu, das hat ein Soziologe geschrieben, das heißt Risikogesellschaft. Da geht es darum, wie sich im Laufe der 80er Jahre die damalige Anti-Atomkraft-Bewegung formiert hat und wie die eben dieses Risiko Atomkraft untersucht und antizipiert hat. Wer sich also dafür interessiert, sollte sich mal mit diesem Buch befassen. Schematisch heißt das, was ich machen möchte, ist eigentlich, dass ich zu einem Zeitpunkt TN das Verhalten einer Person, einer Organisation vorhersagen möchte zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Psychologisch gesprochen, es geht um eine probabilistische Verhaltensvorhersage. Probabilistisch heißt in dem Fall eigentlich nichts anderes, als dass man da im Nebel stochert und ein bisschen rumrät. Denn auch Psychologen oder Psychiater können nicht in die Zukunft schauen. Wenn ich so etwas machen möchte, also ein bisschen in die Zukunft schauen möchte, dann mache ich oder benötige ich dazu erstmal die Diagnostik, das heißt, mal den Stand der Dinge feststellen. Ich benötige Prognostik, das heißt, ich muss vorhersagen können, was passieren kann, wenn ich den Stand der Dinge festgestellt habe. Ich muss dann versuchen, Interventionsmaßnahmen festzulegen. Das heißt also, wenn ich festgestellt habe, dass es irgendwo Probleme oder Sicherheitslücken gibt, muss ich versuchen, Wege zu finden, diese Sicherheitslücken zu schließen oder zumindest nicht mehr so gefährlich sein zu lassen. Da ich mich ja auch im sozialen Rahmen bewege, brauche ich natürlich soziale Intelligenz. Das heißt, ich muss mich also mit Menschen befassen und ich brauche in gewisser Weise Erkenntnisfähigkeit. Es geht mir also darum, dass auch neue Sachen erkannt werden können. Also nicht nur altbekannte Angriffsszenarien abgedeckt werden, sondern dass auch wirklich neue Ideen generiert werden können. Themengebiet oder diese Punkte Diagnostik, Prognostik und Intervention sind natürlich die Kernkompetenzen der Psychologie. Damit befasst sich so ziemlich jeder Psychologe. Nebenbei natürlich auch noch andere Wissenschaften, Psychiatrie, Kriminalistik, Soziologie und Philosophie. Es ist aber eigentlich die Kernkompetenz der Sozialwissenschaften. Und deswegen habe ich mich eben auch aus sozialwissenschaftlicher Sichtweise damit befasst. Noch ein kurzer Ausblick auf andere interessante Projekte. Hier ist der Begriff Intrusion Detection natürlich sehr weit gefasst. Es gibt Forschungsprojekte zum Thema Amoklaufprävention an Schulen. Letztes Jahr gab es ja den Amoklauf von Winneden. Daraufhin wurden dann einige Forschungsprojekte gestartet, um mit dem Ziel, Schulen sicherer zu machen und insbesondere auch potenzielle Amokläufer zu erkennen. Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ein Punkt ist der sogenannte Risikoindikator. 95% aller Amokläufer sind männlich. Das heißt eben, die Aussage, jemand ist männlich, ist ein Risikoindikator. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass... Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Amoklauf kommt, ist höher, wenn die betreffende Person männlich ist. Leaking bedeutet in dem Sinne, ja, dass Informationen abgegeben wurden. Also alle Amokläufer, die untersucht wurden, haben vorher ihren Amoklauf angekündigt. Nur hat das eben zu dem Zeitpunkt, als er angekündigt wurde, noch niemand deuten können. Die haben das dann als Spinnerei abgetan oder konnten das nicht entsprechend interpretieren und eben sagen, okay, da ist jemand, der ist gefährdet, kümmert euch um den mal. Das sind eben Forschungsprojekte, die jetzt unter anderem in Berlin angekurbelt wurden. Ein anderes Projekt, das habe ich mal auf einer Sicherheitskonferenz kennengelernt, da hat eine englische Forschergruppe versucht, die Überwachungsbilder und Videos der englischen bzw. der Londoner Überwachungskameras auszuwerten, dort eine Datenbank hinterzuhängen und ein Programm zu schreiben, das diese Videos auswertet und dann selbstständig lernt, wie sich Terroristen verhalten und dann in Zukunft den Polizisten eine Warnung gibt, der Mann, der da gerade langläuft, ist ein potenzieller Terrorist, bitte festnehmen. Und da habe ich dann gedacht, naja, ganz so einfach ist es dann ja nun doch nicht und habe mich eben mal damit näher befasst, wie das eigentlich funktioniert. Andere Punkte sind die Rasterfahndung, die ja in den 70ern gerade in der BRD im Rahmen der RAF-Fahndungen angeschoben wurde, die auch nach den Terrorattacken vom 11. September nochmal angeworfen wurde, beziehungsweise auch in Unternehmen, zum Beispiel in Versandhausunternehmen ist es so, dass dort eine Fraud Detection läuft, das heißt, man versucht herauszufinden, ob jemand versucht, wirtschaftlich zu betrügen. Also ob jemand beispielsweise bei Quelle Neckermann oder Co. seine Rechnung nicht bezahlen wird. Das wird anhand von statistischen Programmen versucht herauszurechnen. Anderer Einsatzgebiet für Fraud Detection sind auch Kreditkartenunternehmen. Wer also das erste Mal im Ausland unterwegs ist und dort seine Visa-Karte einsetzt, kann es durchaus sein, dass die Karte gesperrt wird, weil dort eben das Detection-System sagt, juhu, die Karte wurde geklaut oder kopiert und wird aus Sicherheitsgründen eingezogen. Und das Ganze ist natürlich ein Spezialgebiet der Kriminologie und Kriminalistik. Die befassen sich also sehr stark mit solchen Problemen. Ja, dann möchte ich auch schon mal direkt ins Thema einsteigen. Der erste große Punkt ist das Themengebiet der Kybernetik, auch bekannt als Steuerung oder Regelungstechnik. Und ich möchte an den Anfang etwas stellen, das erste metaphysische Postulat von Heinz von Förster. Heinz von Förster war ein Biologe, hat sich sehr stark mit Regelung und Steuerung von Systemen befasst und ist später aus der, ich sag mal, Biologie Richtung Philosophie gegangen und hat versucht, seine Erkenntnisse, die er aus der Biologie und die Technik übertragen hat, auch in Richtung soziale Soziologie, soziale Utopien und so weiter zu übertragen. Und er hat eigentlich festgestellt, aus philosophischer Sicht, dass es zwei Arten von Entscheidungen gibt. Es gibt einmal die Entscheidung, die bereits getroffen wurde, die nenne ich im weiteren Verlauf triviale Entscheidung, und die Entscheidung, die nicht getroffen werden kann, das ist die nicht-triviale Entscheidung. Ich werde das hier kurz an einem Beispiel erklären. Eine triviale Entscheidung ist beispielsweise die Entscheidung, ob die Erde das Zentrum des Sonnensystems ist. Denn das wurde uns ja von der Natur vorgegeben. Die meisten kennen sicherlich die Debatte, die sich im Mittelalter abspielt. Geozentrisches versus heliozentrisches Weltbild, steht also die Erde oder die Sonne im Mittelpunkt. Und da kann man als Mensch nicht drüber diskutieren, sondern das ist von der Natur schon entschieden worden. Die Erde ist nun mal nicht Zentrum des Sonnensystems und deswegen ist das geozentrische Weltbild falsch. Problematischer wird es aber bei solchen Fragen, die uns nicht von der Natur oder der Umwelt oder sonst irgendwie gegeben werden oder wo die Antwort noch nicht vorgegeben ist. Eine Frage wäre zum Beispiel, brauchen wir nachträgliche lebenslange Sicherungsverwahrung nach Jugendstrafrecht? Da gibt es ja gerade die Debatte um einen Straftäter, darf man den sein Leben lang wegsperren? Die Lösung zu dieser Frage ist also nicht irgendwo in der Natur, die können wir nicht finden, sondern auf diese Lösung müssen wir uns irgendwie einigen in sozialen Prozessen. Das ist das, was in der Regel dann die Politik macht. Auch die Frage, ist der nette Herr X, der mir gerade die Tür aufgehalten, jetzt einfach nur freundlich oder fährt er schon gerade eine Social Engineering-Attacke, indem er mich über bestimmte psychologische Manipulationen irgendwie dort einbinden will, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht entscheiden. Ich kann zum Zeitpunkt der Handlung nicht sagen, der Herr X ist freundlich oder der Herr X ist ein Einbrecher. Ich kann das erst hinterher sagen. Das heißt, wenn ich diesen potenziellen Einbruchsversuch von Herrn X abfangen muss, muss ich wieder raten. Und dafür brauche ich entsprechend eben solch einen prognostischen Rahmen. Das Ganze gilt natürlich auch, wenn ich das auf die Organisation übertragen möchte. Die Frage, ist meine Organisation, also mein Unternehmen, mein Verein, meine Schule, meine Universität, sicher, kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich ja noch nicht weiß, welche zukünftigen Angriffe überhaupt auftreten können. Ja, was hat das Ganze nun mit Psychologie zu tun? Wenn ich ein System bauen möchte, das lernen kann, dann benötige ich etwas, das wir in der Psychologie als Weltwahrnehmung bezeichnen. beziehungsweise Biologen würden sagen, wir brauchen eine strukturelle Kopplung zwischen System und Umwelt. Ich muss irgendwo vom System in Kontakt mit der Umwelt treten. Das heißt, ich habe das mal hier als Bild angemalt. Ich habe hier irgendwo ein System, das kann ein Mensch sein, das kann ein Computer sein. Der muss irgendwo in irgendeiner Art und Weise einen Messfühler haben und der steht irgendwie in Kontakt mit der Umwelt. Hört man das noch? Werden dann entsprechend die Reize zwischen Umwelt und System ausgetauscht. Wenn jetzt ein Mensch ist, dann kann der Messfühler beispielsweise das Ohr oder das Auge sein. Ich sehe also hier irgendwas und über dieses Sehen, ich sehe hier so ein Logo und ich sehe dort Buchstaben und ich lese diese Buchstaben und ich kann dann lesen, dass dort Chemnitz University of Technology steht. Das Ganze wird im Technischen genauso umgesetzt. Das klassische Beispiel in der Kybernetik, in der technischen Kybernetik, ist der Heizungsthermostat. Das Heizsystem hat irgendwo einen Messfühler und sobald die Raumtemperatur absinkt, wird die Heizung angeworfen, solange bis die Raumtemperatur wieder an eine bestimmte Grenze angekommen ist. Der Raumtemperatur mit der Solltemperatur ist dann eben die Verarbeitung. Ein anderer Punkt ist der Punkt der Lernfähigkeit, den ich also einem System zugestehen möchte, beziehungsweise das ich von einem System fordere. Und das ist ein Punkt, mit dem sich natürlich die Pädagogik und die pädagogische Psychologie befasst. Lernen Menschen, wie können Systeme, Computer, Maschinen ebenfalls lernen? Nochmal als Folie angezeigt, ich habe also hier das System mit seinem Messfühler. Nochmal. Perzeption ist ein anderes Wort für Wahrnehmung. Das bedeutet Wahrnehmung und Verarbeitung, also nicht nur Reiz, sondern auch Einordnung des Reizes. Ich habe das mir hier einfach so als ganz simple Abfrage gemacht. Ein Reiz wird irgendwie wahrgenommen und dann gibt es drei verschiedene Reaktionen auf den Reiz, die ich auslösen kann. Das kann zum Beispiel eben der Heizthermostat sein. Das kann aber eben auch die Wahrnehmung sein, dass ich zum Beispiel Hunger habe. Und dann stelle ich fest, okay, ich habe Hunger, dann muss ich halt zum Kühlschrank gehen, mir was zu essen suchen. Was jetzt aber wichtig ist, in dem Punkt, oder was Menschen generell machen, wenn sie lernen, das System reagiert auf den Reiz und verändert sich dabei. Das heißt, nach der Reaktion ist das System nicht mehr dasselbe wie vor der Reaktion. Wenn ich also ein Buch gelesen habe, bin ich hinterher ein anderer Mensch als zu dem Zeitpunkt, bevor ich das Buch gelesen habe oder bevor ich etwas gegessen habe oder bevor ich hier in dem Vortrag gesessen habe. Das ist etwas, was in der Technik in der Regel nicht stattfindet. Wenn die Heizung heizt, dann verändert sie sich nicht großartig. Gut, es kann sein, dass vielleicht der Heizölstand abgenommen hat oder die Temperatur des Heizkörpers sich geändert hat, aber die Heizung kann nicht entscheiden, sie hat jetzt keine Lust mehr zu heizen oder sie möchte jetzt gerne in den Urlaub fahren oder sowas. Das ist aber etwas, das Menschen können. Und deswegen ist menschliches Verhalten nicht so einfach vorhersagbar. Also die Anwendung dieser technischen Prinzipien auf soziale Systeme, das wurde mehrfach probiert. Die DDR war auch ein kybernetisches Experiment, wie wir wissen, ist gescheitert. Und man sollte oder man darf nicht Sachen, die in der Technik einfach funktionieren, so wie sie sind, auf die Menschheit übertragen. Da haben übrigens die Amerikaner in den 50er Jahren mit den sogenannten diese Prinzipien aus der Steuerungstechnik in die Demokratie zu übertragen. Also die wollten dort von der Regierung aus bestimmte Sachen steuern, die wollten halt bestimmte Situationen in der Gesellschaft herstellen. Das hat eben auch nicht funktioniert. Punkt oder der nächste Punkt wäre dieses Problem Weltwahrnehmung. Wie kann ich die Welt überhaupt wahrnehmen? Ich fordere, dass das System seine Umwelt wahrnehmen muss. Das heißt, ein Computer, der irgendwo in einem Zementblock eingemauert ist, ist kein benutzbarer Computer. Ein Computer ist immer an den Benutzer gekoppelt. Das heißt, ich kann irgendwas in ihn eingeben über eine Tastatur, über ein SSH-Terminal oder über eine Fernbedienung oder über einen Drehknopf irgendwo an der Waschmaschine kann ich mit dem Computer kommunizieren. Und über diesen Reiz oder über dieses Reiz- und Sinnessystem muss die entsprechende wahrgenommene Umwelt verarbeitet werden. Der Heizkörper, der irgendwo an der Wand hängt, versucht mit dem Thermostat eben die Raumtemperatur zu fühlen und entscheidet dann, ob er heizen soll oder nicht. Führe erst einmal eine Diagnose durch, ich vergleiche den Sollwert, den ich habe, mit dem Istwert, also wie warm ist es im Raum. Und dann muss ich, wenn ich intervenieren möchte, also einen Sicherheitsvorfall verhindern möchte, in irgendeiner Art und Weise Wissen bzw. Erfahrung über stattgefundene Sicherheitsvorfälle aufbauen. Das heißt, ich muss post-mortem, also nach dem Einbruch, diesen Einbruch analysieren und versuchen, aus dieser Analyse neue Erkenntnisse für die Veränderung der Organisation zu gewinnen. Also wie sind zum Beispiel wie ist der Einbrecher ins Gebäude gekommen, welches Programm hat der Einbrecher benutzt, um Zugriff auf den Mail-Server zu erhalten. Solche Sachen müssen analysiert werden und das muss verarbeitet werden, um dann anhand des nun erstellten Erfahrungsrahmens, also der Erkenntnis, wie ist der Einbrecher in das System gekommen, einen zukünftigen Plan beziehungsweise prognostizieren können. Wenn ich also feststelle, dass meine Wohnungstür, dass das bloß eine dünne Spanplatte ist und dass die jeder eintreten kann, dann muss ich daraus eben die Erkenntnis ziehen, dass ich diese Tür ersetzen muss durch eine Sicherheitstür und entsprechend starke Schlösser. Das Ganze ist ein Problem, mit dem sich natürlich auch die Pädagogik bzw. die Unternehmensführung und die Betriebswirtschaftslehre befasst. Und zwar gibt es von Klaus Nott, das ist ein Professor für Betriebswirtschaftslehre, ein Modell der sogenannten Wissenstreppe. Das habe ich hier etwas verkürzt dargestellt, das geht noch etwas weiter. Der Professor hat sich Anfang der 80er mit Wissensmanagement in Unternehmen befasst und hat sich gefragt, wie kann ich Wissen in Organisationen verteilen, sodass alle Mitarbeiter Zugriff auf bestimmte Daten haben. Und er hat gesagt, im Prinzip ist zur Wissensverarbeitung oder zur Kenntnisgenerierung sind bestimmte Schritte erforderlich und diese Schritte werden über die Wissenstreppe dargestellt. Als erstes benötige ich Zeichen und Syntax, das heißt, ich muss also irgendwie irgendwelche Reize wahrnehmen. Zeichen wären zum Beispiel für uns eben, ich weiß also, wenn ich die deutsche Sprache spreche, dass diese weißen Striche hier auf der grünen Tafel das Wort Umwelt bedeuten. Dann muss ich dem Ganzen eine Syntax zuordnen. Ich kann also die Buchstaben für das Wort Umwelt nicht beliebig anordnen, sondern ich muss die in genau dieser Reihenfolge an die Tafel schreiben. Ein deutscher Satz hat auch eine typische Syntax, Subjekt, Prädikat, Objekt und so weiter und so fort. Wenn ich nun eine Semantik, also eine Bedeutung zuordne, dann werden die in der Regel als Daten bezeichnet. Und aus diesen Daten mit Bedeutung kann ich weitere Schlüsse ziehen. Wenn ich also irgendwo ein rotes Licht sehe, dann hat das in der Regel für mich eine Bedeutung. Dieses rote Licht kann an einer Ampel sein, dann hat das die eine Bedeutung. Dieses rote Licht kann aber auch über der Haustür zu einer Gaststätte sein, dann hat das eine völlig andere Bedeutung. Das ist nämlich ein Bordell und das andere ist eine Ampel. Und dann ist das Verhalten davon abhängig, in welcher Situation ich mich befinde. Und das ist beziehungsweise der Anwendungsbezug. Wenn ich also mit dem Auto auf der Straße lang fahre und dort leuchtet das rote Licht an der Ampel, heißt das, ich muss bremsen. Und das wiederum heißt, ich muss Können haben, und zwar muss ich wissen, ich muss jetzt bremsen und das Können haben, den Wagen zum Stillstand zu bringen. Also wie muss ich auf die Bremse treten, auskuppeln, Handbremse anziehen und so weiter und so fort. Und das sind eben diese ganzen Prozesse, die der Mensch durchführen muss, wenn er aus einem einfachen Zeichen, aus einfachen Informationen ein Handlungskönnen generieren möchte, wenn er sich also in der Welt bewegen will. Und genau diese Probleme muss natürlich auch ein Computerprogramm oder ein Intrusion Detection System bearbeiten oder lösen, wenn es neuartige Einbruchsszenarien erkennen und verhindern möchte oder generell erstmal handeln will. Und gehe dann über zur genetischen Epistemologie. Was das genau ist, erkläre ich jetzt. Das Themengebiet ist eigentlich jetzt die Entwicklungspsychologie bzw. die pädagogische Psychologie. Wie funktioniert Lernen? Ich möchte also von diesem Punkt verleiten zu dem Punkt, wie muss ich das System intern aufbauen oder wie kann das System intern lernen? Der Schweizer Biologe Jean Piaget hat von 1896 bis 1900 und war sehr interessiert daran oder wollte eigentlich wissen, wie Menschen Erkenntnis aufbauen. Also wie können Menschen die Welt wahrnehmen und aus dieser Weltwahrnehmung Wissen generieren. Also im Prinzip all diese Punkte, die diese Wissenstreppe auch abbildet. Er untersuchte Kinder und deren Entwicklung, hat das aus biologischer Sicht getan und hat dabei die sogenannte genetische Epistemologie. Epistemologie ist ein griechischer Begriff für Erkenntnistheorie, also für Erkenntnis. Er hat dabei die Entwicklungsstufen des Kindes, also von Ausprägung irgendwelcher Organe bis hin zu Veränderung des Gehirns und Lauffähigkeit und so weiter beschrieben, sowie die geistige Entwicklung der Kindheit. Also Experimente mit Kindern durchgeführt, hat zum Beispiel versucht, herauszufinden, ab wann Kinder die sogenannte Objektpermanenz besitzen. Das heißt also, kleine Kinder machen häufig die Augen zu und glauben dann, die Welt ist weg. Also sie stellen sich irgendwo hin, machen die Augen zu und sagen, ihr seht mich nicht mehr, ich bin jetzt weg. Und erst ab einem bestimmten Alter entwickeln Kinder die Erkenntnis, dass wenn sie die Augen schließen, die Welt immer noch da ist. Das muss sich aber erst entwickeln. Das ist meistens so 2-3 Jahre alt, das Kind. Ebenso der Punkt Empathie. Kleine Kinder können nicht lügen oder nicht wirklich lügen, weil die sich nicht in das Gegenüber hineinversetzen können. Erst wenn die wissen, wie Mutti oder Papi reagieren, können sie entsprechende, ich sag mal, Betrugsvorbereitungen starten und das entsprechend durchziehen. Und das ist eben die Grundlage für unsere menschliche Kommunikation. Empathie ist per se nicht schlecht. Ich brauche natürlich auch Empathie, um mit jemandem mitzufühlen. Aber das muss ich eben alles erst entwickeln. Und genau dieses Problem hat ihn fasziniert und er hat da eben sehr viele Grundlagen für gelegt. Er gilt als Begründer der Entwicklungspsychologie und indirekt über seinen Schüler Ebli, Schweizer, als Begründer der pädagogischen Psychologie. Wer also irgendwie lernt, studiert oder Pädagogik betreibt, muss sich durch diese beiden Fächer definitiv durchquälen. Das sind im Prinzip, haben die beiden versucht, die Fragen zu klären, wie muss ein Lehrer arbeiten, wie muss etwas didaktisch aufbereitet werden, damit ein Mensch das versteht. Ich möchte jetzt näher auf diese Theorie von Piaget eingehen. Der Begriff genetisch wäre da zuerst zu klären. Der Begriff selbst stammt von Charles Darwin, der seine Entwicklungstheorie kundgetan hat. Und er führte den Begriff der Entwicklung mit dem griechischen Fachbegriff Evolution bis zu diesem Zeitpunkt bedeutete im Deutschen entwickeln wirklich, dass man ein Seil von einem Stück Holz oder so abwickelt. Entwicklung ist ein Prozess, der neue Strukturen und Eigenschaften aus indifferenten. Heißt also, in der Biologie hat er sich natürlich mit der Vererbungslehre befasst und hat festgestellt, dass ja im Prinzip Embryonen oder irgendwelche Tiere, die gerade gezeugt wurden, dass die in der Regel einen sehr ähnlichen genetische Ausstattung haben. Wir Menschen haben zu 99,99% dieselben Gene und entwickeln daraus Strukturen, die überall gleich sind. Jeder normale Mensch hat 2 Arme, 2 Beine, kann aufrecht gehen, hat Augen, hat einen Sprechapparat, hat Ohren und so weiter. Diese Entwicklung ist also relativ gleich. Es gibt aber auch Prozesse und Strukturen, die uns ebenfalls unterscheiden, sowohl biologisch als auch eben geistig. Und das ist eben mit dem Begriff Entwicklung beschrieben, beziehungsweise mit dem Begriff genetische Entwicklung. Wir sind zu einem bestimmten Zeitpunkt, sind wir alle gleich und aus diesem gleichen Zustand entwickeln wir uns in verschiedene Individuen. Dabei werden, in der Entwicklung werden neue Fähigkeiten erzeugt. Ein Kleinkind muss ja auch erstmal krabbeln lernen, kann dann aufrecht stehen, kann dann die ersten Schritte gehen und irgendwann kann es vielleicht mal als prima Ballerina tanzen. Wichtig ist, dass in der biologischen Sichtweise Evolution oder Entwicklung keinen bestimmbaren Beginn und kein bestimmbares Ende gibt. Es gibt also nicht das eine Ziel, auf das wir uns irgendwo hin entwickeln, sondern es passiert einfach und wird durch unsere aktuellen Umwelteinflüsse beeinflusst. Es wurde mal vor 20 Jahren behauptet, dass jetzt die Evolution ein Ende gefunden hat, weil im Prinzip keine Menschen mehr, oder zumindest im Westen, es im Prinzip kein Aussterben von Familien oder Menschen mehr gibt, weil wir ja so ein entwickeltes Krankheits- bzw. Gesundheitssystem haben. Allerdings ist das falsch, die Evolution wird trotzdem weiter stattfinden. Also wir werden irgendwie uns verändern und wir werden in 1000 Jahren anders aussehen, als wir jetzt ausgesehen haben. Wir werden auch anders aussehen in 1000 Jahren. Ob dann noch was da ist, was aussehen kann, ist eine andere Frage. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat Piaget versucht zu beschreiben, wie menschliche Erkenntnis funktioniert. Er hat dazu den Begriff der Struktur eingeführt und benutzt. Alle theoretische Begriff dieser Erkenntnistheorie. Die Struktur ist der Kern der Entwicklung und er gibt in irgendeiner Art und Weise die Entwicklungsrichtung vor. Aus einem menschlichen Säugling kann ich irgendwann ein Pferd oder ein Elefant werden. Das geht einfach nicht. Ebenso wenig kann aus einem kleinen Schimpansen irgendwann mal ein Fisch werden. Sondern durch die Struktur dieser Individuen ist deren Entwicklungsrichtung schon vorgegeben. Inspiriert ist er vom biologischen Konzept der Ganzheit. Man ging also davon aus, dass die Summe oder dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Also ein Mensch sind nicht nur ein paar Organe, die da irgendwo rumstehen und ein paar Blutbahnen und Muskeln, sondern ein Mensch ist mehr als einfach nur Biomasse, um es mal so auszudrücken. Er hat starken Einfluss auf die Kybernetik gehabt, auch die Kybernetik hatte Einfluss auf ihn und er hat gesagt, dass diese Strukturen sich immer in einer Art Gleichgewicht befinden müssen, insbesondere die geistigen Strukturen. Und dieses Gleichgewicht hat später noch eine entscheidende Bedeutung. Er versucht, Wahrnehmungen bzw. Kognition über allgemeine Formen zu beschreiben. Er wollte also nicht beschreiben, der Mensch sieht hier einen Tisch und auf dem Tisch steht ein Becher, sondern er wollte klären, wie ein Mensch überhaupt in der Lage ist, solche Sachen wahrzunehmen und zu verarbeiten und zu der Erkenntnis zu kommen, dort ist ein Tisch mit einem Becher. Das hat er gemacht, indem er versucht hat, eben Erkenntnis über diese internen Strukturen und Schemata zu organisieren. Ja, Piaget ging davon aus, dass der menschliche Geist wie ein Organismus zu betrachten ist. Der besteht also aus Organen, also aus mehreren Subsystemen sozusagen. Und dieser Organismus ist von seiner Umwelt unterschieden. Es gibt also einmal die Umwelt, also alles, was nicht der menschliche Geist ist. Und es gibt das System selber, das ist also der menschliche Geist. Geist und System, beziehungsweise Organismus und Umwelt interagieren aber miteinander. Das ist eben hier dieser Pfeil mit dem kodierten Reiz. Logan, Maturana und Varela haben das Ganze als strukturelle Kopplung bezeichnet. Das heißt also, die Struktur der Systeme ist miteinander verbunden. Strukturen sind Systeme von Beziehungen zwischen ihren Elementen und zwischen den Elementen und dem Ganzen. Man könnte das Ganze also fast wie, ich sag mal, eine Art Datenbanksystem oder wie ein Wiki betrachten. Die Strukturen geben die Beziehung zwischen den Einzelteilen vor und zwischen den Elementen untereinander und mit der Umwelt. Das heißt also, mein Sehsystem, mein Gehirn steuert beispielsweise meine Augen an und die Augenmuskeln, also die Muskeln, die Iris ansteuern. Und das wird eben über die ganzen optischen Kortices im Gehirn geregelt. Miteinander verbunden und aufgrund ihrer Struktur wird diese ganze Steuerung durchgeführt. Sie sind nicht statisch und selbstorganisiert. Nicht statisch bedeutet, die verändern sich. In jeder Lebenssekunde, die ich lebe, verändert sich mein Gehirn und mein Geist und auch mein ganzer Körper. Und es gibt also auch hier wieder nicht das spezielle Entwicklungsziel und den speziellen Entwicklungsbeginn. Selbstorganisierend bedeutet, dass sich das Gehirn quasi zu 80% seiner Zeit mit sich selbst befasst. Das ist also damit befasst, sich selbst zu organisieren, also das eigene Wissen zu verarbeiten und die eigenen Synapsen miteinander zu verkoppeln. Das ist also keine Steuerung von außen. Es gibt kein System über dem Gehirn, das mein Gehirn steuert, sondern das Gehirn steuert sich selbst. Ja, wie vorhin schon gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile und Kognition ist mehr als die Summe einer Wahrnehmung. Also wenn ich wirklich die Welt wahrnehmen und in ihr interagieren möchte, ist das mehr als den Eindruck, dass dort ein grüner Fleck ist und irgendein heller Fleck, sondern das ist eben auch die Wahrnehmung, dass das der grüne Fleck ist. Fleck irgendeine Holzplatte. Das ist eben diese Aussage. Das Interessante dabei ist, dass diese Strukturen, die er beschreibt, dass man die auf Denken und Welt anwenden kann. Ich kann also damit den menschlichen Geist beschreiben, der ja keine Materie in dem Sinne ist. Ich kann ihn aber auch benutzen, um den menschlichen Körper zu beschreiben, also Leber, Nieren und so weiter. Oder wie Schrödinger sagte, Geist und Materie. Ja, und die Struktur ist immer unabgeschlossen und unabschließbar. Das heißt, die wird sich immer weiterentwickeln und ist im Prinzip zu zwei verschiedenen Zeitpunkten niemals gleich. Die Frage ist jetzt, wie können solche Strukturen denn überhaupt aufgebaut werden? Wenn ich also eine Repräsentation der Umwelt generieren möchte, dann muss mein System irgendwie diese Umwelt intern reproduzieren können. Es muss also Kategorien aufbauen, es muss zum Beispiel wissen, was Stühle sind, es muss wissen, was Tische sind, es muss wissen, was Menschen sind, Männer, Frauen, Hunde, Tiere und so weiter. Dieses ganze Wissen muss vom System generiert werden, das wird in den Strukturen abgelegt. Nur ist aber die Frage, wie wird die Struktur erzeugt und wie wird die Struktur aktualisiert bzw. erweitert. Die grundlegenden Strukturen werden durch die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hardware erzeugt. Das heißt also, der Mensch hat kein Organ, um Radioaktivität wahrzunehmen, deswegen haben wir eben auch nicht diese Fähigkeit im Gehirn, Radioaktivität irgendwie zu erkennen und zu verarbeiten. Wir sind eben darauf angewiesen, dass wir unsere Sinnesorgane verwenden, also Augen, Ohren, Riechen, Schmecken und so weiter. Und bei einem Computersystem sind das natürlich dann die Messfühler, die CPU. Also ein Amiga unterscheidet sich von einem Atari, unterscheidet sich von einem PC. Und ich kann ein Amiga-Programm nicht auf dem Atari ausführen, das ist genau dasselbe. Strukturen assimilieren Objekte, das bedeutet, es ist so rum, dass Strukturen Objekte assimilieren und Objekte Strukturen akkommodieren. Das sind zwei Fachbegriffe, die Piaget verwendet hat. Assimilation bedeutet Angleichung. Das heißt, dass ich als Mensch Objekte in diese Struktur einzuarbeiten. Ich nehme also, benutze meine Wahrnehmungsstrukturen, um beispielsweise zu erkennen, dass das hier eine Flasche Wasser ist und nehme damit eben die Erkenntnisse in mich auf, dass dort eine Flasche Wasser auf dem Tisch steht. Gleichzeitig verändert dieses Objekt aber meine interne Struktur, mein internes Wissen über Wasserflaschen. Ich habe bisher zum Beispiel noch niemals diese Marke gesehen und weiß jetzt, dass die Marke Bad Brambacher ebenfalls Mineralwasser herstellt, dass die existiert. Das heißt also, die Strukturen und die Objekte, also das System und die Umwelt, interagieren miteinander und verändern sich gegenseitig. Das heißt also, jede Handlung beinhaltet Assimilation und Akkumulation. Ich kann nicht irgendwas nur in mich aufnehmen oder nur irgendwas außen verändern. Es ist immer beides gleichzeitig. Und also die höchste Form der Wahrnehmung organisiert im Prinzip die gesamte Umweltwahrnehmung mit Hilfe dieser bestehenden Strukturen. Also ich kann in meinem Geist die Welt nur darstellen, so wie ich sie wahrgenommen habe, über Hören, über Sehen, über Riechen, über Schmecken. Ich habe hier mal kurz 4 Fotos ein. Eine Struktur, die sich ausbildet in jedem Menschen, ist die Bewegungsstruktur, das heißt die Möglichkeit, den eigenen Körper zu steuern. Zuerst krabbeln lernen, irgendwann kann es dann sich an den Gegenständen hochziehen und stehen, beziehungsweise irgendwann ist dann die Fähigkeit zu lernen, Fahrrad zu fahren. Wer sich daran noch erinnert, Fahrradfahren lernen, das dauert eine Weile und das muss man auch erstmal verarbeiten. Und im Idealfall kommt dann da irgendwann mal eine Tänzerin raus oder ein Fußballspieler oder ein Balletttänzer oder sowas. Also diese Strukturen alle nacheinander aufgebaut werden. Und wer irgendeinen Sport betreibt, ich habe mal jahrelang Karate betrieben, ist ja auch ein bisschen mit Ballett zu vergleichen. Das dauert seine Weile, man fängt erstmal mit den Grundlagen an. Unser Trainer sagt immer, ihr müsst erstmal stehen lernen, bevor ihr kämpfen könnt. Und dann haben wir halt angefangen, haben so die Grundtechniken erlernt. Dann ging es immer weiter, wurde immer weiter aufgebaut. Und das ist eben diese Entwicklung und Darstellung der Strukturen. Also müsste dann im Endeffekt auch ein Computersystem oder ein Intrusion Detection System arbeiten. Das müsste also quasi anfangen und müsste sich dann irgendwann zum Profi hochentwickeln. Ein anderer Punkt, den mir ein Bekannter noch mit auf den Weg gegeben habe, den habe ich selber gar nicht erkannt, aber das ist die Frage, was motiviert mich oder den Computer eigentlich zu lernen? Piaget selber hat keine Lerntheorie entwickelt. Ich habe mal im Rahmen meines Studiums an einem Schulprojekt mitgearbeitet und da gibt es momentan das Problem, dass viele Schüler nicht mehr besonders motiviert sind, beziehungsweise die Lehrer sich darüber beklagen, dass die Schüler nicht lernen wollen. Und da haben wir eben versucht herauszufinden, woran das liegt. Das ist eben ein Punkt, der ist auch für ein solches lernfähiges System eine Frage. Nur weil ein System lernen kann, heißt das ja noch nicht, dass es auch lernen muss. Der Computer kann ja auch sagen, ich habe keinen Bock, hockt sich dann quasi irgendwo in die Ecke und schmollt oder macht gar nichts. Das ist aber wirklich eine Konsequenz, die aus der Lernfähigkeit entstehen kann. Da werde ich nachher noch ein bisschen was Näheres zu sagen. Piaget hat sich eigentlich mit der Frage nie wirklich befasst. Es gibt also nie diese zentrale Antwort. Er hat gesagt, oder er ging davon aus, dass die Strukturen, diese Weltrepräsentation, die ein System oder der Mensch aufbaut, dass die im Gleichgewicht sind. Also in dem Moment, wo ich hier bin, dass da auf mich Reize einwirken und ich diese Reize schon kenne und mein Geist im Prinzip nicht gestört wird. Das Ganze nennt er equilibriert, beziehungsweise Equilibration ist griechisch für Gleichgewicht, es ist also alles in Waage. Sobald aber irgendwie eine Struktur auf mich einwirkt oder ein Reiz auf mich einwirkt, der mein System perturbiert, also stört in irgendeiner Art und Weise dort zu einer Unsicherheit führt, sorgt mein Gehirn dafür, beziehungsweise mein Geist dafür, dass das Ganze in Gleichgewicht gebracht wird. Ich kann das mal kurz mit einem Beispiel belegen. Ich war vor 2 Jahren auf einer Sicherheitskonferenz in Wien, in einem 5-Sterne-Hotel. Es gab dort ein sehr, sehr schönes Buffet, auch zur Kaffeepause. Ich bin dort hingegangen, sah dort so kleine Apfelstrudel liegen und dachte so, lecker Apfelstrudel, esse ich gerne, den werde ich jetzt essen. Habe das Ding gegessen, habe es gleich wieder ausgespuckt, schmeckte nämlich schlecht. Den zweiten genommen, auch angebissen, schmeckte ebenfalls faulig. Habe ich mir den dritten gegriffen, das kann doch nicht sein, dass hier das ganze Tablett Apfelstrudel faulig schmeckt, habe das Ding aufgeschnitten und stellte fest, das ist kein Apfelstrudel, sondern das war Champignons und gehacktes. Ich habe jetzt aber erwartet, dass dort ein Apfelstrudel liegt und das Ding nach Apfelstrudel schmeckt. Schmeckt es aber nicht. Und in dem Moment war wirklich, das war so eine klassische Situation, wo mein Gehirn mit der Wahrnehmung völlig inkongruent lief, also wo das völlig verschoben zueinander war. Und ich eben im ersten Moment dachte, das Ding ist schlecht. Und als ich dann gemerkt habe, okay, das ist gehacktes und Pilze, hat es auch geschmeckt. Das ist übrigens, da gibt es diverse Experimente in der Psychologie zu, wenn man Leuten die Augen verbindet, ist der Geschmackssinn relativ eingeschränkt. Also viele sind nicht mehr in der Lage, einen Apfel und eine Tomate oder sowas am Geschmack zu unterscheiden. Oder verschiedene. Das ist also wirklich, in dem Moment, wo wir das Essen sehen, haben wir im Prinzip schon den Geschmack im Kopf und erwarten diesen Geschmack. Wenn der jetzt anders ist, ist komisch. Also es gibt auch beispielsweise so Tests, da wurden dann halt eben so Desserts angerichtet, das war dann aber kein Pudding oder kein Joghurt, sondern das war irgendwie püriertes Lachsfleisch. Und das hat die Leute dann auch erstmal völlig aus der Bahn geworfen. Wenn es also jetzt zu so einem Ungleichgewicht kommt, dann sorgt der Geist oder die Strukturen dafür, dass das Ganze wieder erweitert wird. Also dadurch, dass ich das Ding aufgemacht habe und reingeguckt habe, gesehen habe, okay, da ist jetzt Fleisch drin und Pilze und kein süßer Apfel, war mir klar, dass das Ding einen gewissen Geschmack hat und ich konnte diesen Geschmack eben als wohlschmeckend dann wahrnehmen. Und das bedeutet, dass sich eben durch jedes solches Ungleichgewicht eine neue Struktur entwickelt und diese neue Struktur mächtiger ist oder mehr weiß als ihr Vorgänger. Also bei mir war dann eben die neue Erkenntnis, die neue Mächtigkeit, okay, es gibt nicht eine Apfelschule, sondern es gibt auch Blätterteig gefüllt mit Gehacktes. Und dann ist hier eben, wie gesagt, wie eben schon gesagt, die zentrale Frage, warum sollte ein Computerprogramm denn dann lernen wollen? Wenn die Lehrer sich beklagen, dass die Schüler nicht lernen wollen, warum sollte ein Computerprogramm dann lernen wollen? Das ist auch eine Sache, die dann ja auftritt. Ja, Piaget hat sich gegen Ende seines Lebens, zu Ende der 70er Jahre, oder man hat mehrfach versucht, diese Theorie von Piaget im Rahmen der künstlichen Intelligenz und Lernen umzusetzen. Und er hat aber auch dann gegen Ende seines Lebens dann mehrere Vorträge gehalten und versucht herauszuarbeiten, warum das so einfach nicht funktionieren kann. Er hat immer gesagt, Kognition ist mehr als Datensammlung. Also nur weil ich eine riesen Datenbank habe mit irgendwelchen Fakten, heißt das noch lange nicht, dass ich daraus lerne oder neues Wissen generieren kann. Er hat gesagt, um neues Wissen zu generieren, ist eine sogenannte reflektive Abstraktion notwendig. Das heißt, ich muss über meine eigenen Strukturen reflektieren, ich muss über meine eigenen Strukturen nachdenken, muss überlegen, wie die mich prägen. Also dadurch, dass ich eben in Magdeburg, also in Sachsen-Anhalt geboren und aufgewachsen bin, habe ich eben eine andere Entwicklungsgeschichte als jemand, der im 18. Jahrhundert in China geboren und aufgewachsen ist. Oder als jemand, der im selben Jahr wie ich in München geboren und aufgewachsen ist. Das beeinflusst eben die Weltwahrnehmung und aus dieser beeinflussten Weltwahrnehmung wird dann auch die Verarbeitung weiter verändert. Ich hatte das in einem Seminar mal als Beispiel, da ging es um Kontexte von Bildern, habe dort gefragt, welches das weltweit bekannteste und beliebteste Glückssymbol ist. Hat da jemand eine Idee? Herz? Nee. Nein, das Schwein? Moslems? Juden? Glaube ich nicht. Das beliebteste Glückssymbol weltweit ist die sogenannte Swastika, in Deutschland bekannt unter dem Namen Hakenkreuz. Das ist also das, was wir hier als Nazi-Symbol nehmen, ist in China, in Japan, in Indien, in Asien ein Glückssymbol und bedeutet unter anderem in China als Zeichen Tempel oder Kirche. Das heißt, auf jeder Karte, die dort zu kaufen ist, sind Hakenkreuze eingezeichnet für die Tempel. Und ein Chinese reagiert eben auf das Zeichen anders, als ein Deutscher darauf reagieren würde. Das ist eben dieser Punkt mit dieser Reflexion und Abstraktion. Ja, eben jeder Entwicklungsschritt wird von älteren Strukturen beeinflusst. Das ist also die Sache, so wie ich bisher entwickelt oder mich entwickelt habe, beeinflusst das auch meine zukünftige Entwicklung. Was hat das Ganze nun für Konsequenzen? Ich habe ja eben schon ein paar Sachen angedeutet. Ich habe lange hier mit einem Philosophie-Dozenten diskutiert. Was ist denn überhaupt Identität? Was macht denn den einzelnen unter anderem Fragen, die auch in Filmen diskutiert werden. Bei Matrix ist das ein Punkt. Memento ist ein sehr schöner Film. Wer den kennt, da verliert jemand sein Langzeitgedächtnis und beziehungsweise sein Kurzzeitgedächtnis und muss sich alles, was er über sich selbst wusste, irgendwie wieder hart erarbeiten und dann zu einer eigenen Identität kommen. Wenn ich das Ganze auf Computersysteme übertrage, bedeutet das, dass jedes Intrusion Detection System und jedes IDS, das lernfähig ist, auch zu einer eigenen Identität kommen wird. Das heißt, ein IDS, das irgendwo sich entwickelt hat, wird in der Lage sein, ein Einbruchsszenario zu erkennen, ein anderes wird das nicht sein. Wenn ich also beispielsweise ein Programm schreibe und lasse das 5 Jahre lang an der Uni Magdeburg laufen und das andere 5 Jahre lang an der Universität Chemnitz, dann unterscheiden die sich nach den 5 Jahren. Und das eine System wird einen Einbruch erkennen, das andere nicht und umgekehrt. Die sind also dann nicht mehr vergleichbar. Das heißt, ich muss eine Kompetenzdiagnostik durchführen. Kann sich also dann als IT-Chef darauf einstellen, dass sich die Intrusion Detection Systeme mit einem Bewerbungsgespräch bei mir melden müssen, eingeschätzt werden müssen. Will ich die Dinger noch vergleichen, wenn ich, nicht lernfähige Computersysteme habe, kann ich einen diagnostischen Rahmen schreiben, kann irgendwie ein Testsystem generieren und kann dieses System, kann also die Software dort in diesem System testen. Wenn das System aber lernfähig ist, haben wir dasselbe Problem wie bei den Menschen auch. Wie will ich denn sagen, der Mensch ist als Mitarbeiter geeignet, dieser ist es nicht. Und genau dieses Problem tritt dann eben auch bei der Software auf. Das heißt also, man darf auch nicht verkennen, dass ein erkenntnisfähiges EDS Möglichkeit hat, einen Angriff zu erkennen. Das heißt nicht, dass es den definitiv auch erkennen wird. Es ist also die Kompetenz, also die Handlungsmöglichkeit ist da. Ich habe mal hier geschrieben, echtes Lernen ist notwendig, um handlungskompetent zu sein. Lernen an sich ist ein Begriff, den kann ich vielfältig definieren. Es gibt auch 1000 verschiedene Definitionen, was Lernen angeht. Ich meine mit echtem Lernen das Lernen, was wir in der Psychologie oder Pädagogik betrachten. Es gibt in der Informatik auch Definitionen von Lernen, die sind aber zu einfach. Es gibt beispielsweise maschinelles Lernen als Theorie. Das würde ich als Psychologe nicht als Lernen betrachten, weil dort keine neue Erkenntnisfähigkeit mit aufgebaut wird. Grundsätzlich ist es so, dass Lernen immer eine Rückkopplung erfordert. Ich kann nicht irgendwie nur eine Verbindung in die Umwelt haben, aber kein Feedback, keine Rückkopplung haben. Das heißt in der Konsequenz, auch wenn ich einen Angriffsversuch nicht identifiziere, dann kann ich von dem auch nichts lernen. Ich habe also immer noch das diagnostische Problem, auch wenn ich lernfähige Computer habe, müssen die erstmal den Einbruch überhaupt erkennen und wahrnehmen und wissen, das ist ein Einbruch und können dann aus dem erfolgten Einbruch überhaupt erst Konsequenzen generieren. Und da ist ganz nebenbei immer noch die Anmerkung, dass die Datenbasis von Intrusion Detection Scannern oder sonstigen Sicherheitsscannern aus schlechten Daten besteht. Das sind nämlich alles schlechte Angriffe, weil die wurden ja erkannt. Die haben also irgendwo nicht funktioniert. Die Angriffe, es kann ja durchaus sein, dass auf dem System jetzt, noch 20 Viren drauf sind, die so gut sind, dass sie bisher noch keiner erkannt hat. Die kann dann auch ein Virenscanner nicht entdecken. Ebenso mit Anbrüchen, Einbruchsszenarien. Wenn ich bekannte Einbruchsszenarien erkennen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich damit alle abgedeckt habe. Es kann ja 55 Einbruchsszenarien geben und 5 sind so gut, überhaupt noch nicht identifiziert habe. Wenn ich also einen Virenscanner oder so einen Schwachstellenscanner wie Nessus oder ähnliches über ein System laufe, heißt das nur, dass ich die Gewissheit haben kann, dass die Einbruchsszenarien bzw. die Viren oder die Schwachstellen, die der Scanner kennt, momentan kennt, nicht auf dem System sind. Das heißt aber nicht, dass das System frei ist von Viren oder Einbrüchen oder sonst. Ja, ich wollte das nochmal kurz im Rahmen des Behaviorismus. Kennt jemand den Namen Pavlov? Ivan Pavlov? Klingelt da irgendwas? Pavlov'sche Hunde? Gut, dann wissen Sie ja schon, was Konditionierung ist, oder? Das eben war eine Konditionierung. Pavlov und Hunde, das ist Konditionierung. Pavlov hat als Biologe bzw. Mediziner, wollte der eigentlich das Speichelsystem am Hund untersuchen. Der wollte wissen, wie der Hundespeichel das Fleisch zersetzt. Und hat dann irgendwann festgestellt, er hat also die Hunde dort eingespannt, hat ihnen so eine Apparatur eingebunden, um den Speichelfluss zu messen, hat denen immer Fleisch vorgesetzt und irgendwann festgestellt, sobald er denen diese Apparatur anlegt zum Messen des Speichels, fangen die an zu sabbern. Also diese berühmte Speichelproduktion, die ausgelöst wurde von der Kenntnis der Hunde, dass wenn ich dieses Reagenzglas angeschnallt bekomme, gibt es was zu futtern. Und dann haben die angefangen zu sabbern. Und das führt eben dazu, zu diesem Lerntheorien, die dann später Behaviorismus genannt wurde. Ein weiterer Name, den auch jeder Lehramtsstudent oder Pädagoge, der hat Konditionierung, muss das heißen, da fehlt eine operante Konditionierung mit Ratten, Hunden durchgeführt. Das heißt, er hat zum Beispiel Katzen in einen Käfig gesteckt, dann ging irgendwo eine Lampe an und sobald die Lampe nach 5 Sekunden ausging, gab es einen Stromstoß über den Boden. Die Katze konnte sich davor schützen, indem sie in einen anderen Käfig gesprungen ist. Und irgendwann haben die Katzen gemerkt, okay, wenn die Lampe angeht, gibt es einen Stromstoß, ich springe sicherheitshalber rüber, bevor die Lampe ausgeht. Oder wenn ich einen Hebel drücke, einen bestimmten Hebel drücke, kriege ich was zu fressen. Das ist also diese Idee der operanten Konditionierung. Und das ist aus philosophisch-psychologischer Sicht die einfachste Form des Lernens. Das wendet man auch heute noch bei Kindern an. Also jedes Kind, das irgendwann mal an den Gang auf die Toilette bzw. ans Töpfchen gewöhnt wird, wird so konditioniert. Das ist ganz klassisch operante Konditionierung. Das ist also nichts mit Aufklärung, sondern das ist immer noch in gewisser Weise das Ganze wurde auch von Norbert Wiener, dem Begründer des Begriffs Kybernetik, verarbeitet. Der hat also in seinem grundlegenden Buch Theorie der Kybernetik oder Theory of Cybernetics sich auch sehr stark auf diese Idee bezogen, des Behaviorismus. Man betrachtet also Lernen als einfache Reizreaktionskette. Bei der Katze eben, rotes Licht geht an, Reaktion, Stromstoß kommt, wegspringen. Das wäre eben diese einfache Reizreaktionskette. Aber selbst hier ist immer noch die Sache, dass ich eine Rückmeldung geben muss. Wenn ich also als Lehrer versuchen möchte, über behavioristische Methoden Unterricht zu betreiben, dann muss ich irgendeine Information geben. Ich kann also ein Buch vorlesen, einen Film zeigen, irgendwas machen, einer Zeit geben, das zu verarbeiten und kann dann eben, nachdem das Kapitelchen abgeschlossen ist, Fragen bezüglich des Lerninhalts stellen. Das machen ja die meisten Lehrbücher auch. Am Ende des Kapitels sind immer so Verständnisfragen. Das stammt aus dieser behavioristischen Theorie. dann muss ich eine Rückmeldung auf Grundlage der Antwortqualität geben. Ich kann sagen, okay, deine Antwort war okay, du kannst weitermachen mit dem nächsten Kapitel oder du kriegst eine 1 im Seminar, kannst damit das Vertiefungsseminar besuchen oder du hast deinen Schulabschluss erfolgreich bestanden oder solche Sachen. Wichtig ist aber immer hier diese Rückmeldung. Das heißt also, wenn ich ein System bauen will, ein Intrusion Detection System, das selbstständig lernt und selbstständig neue Angriffe erkennt, muss das trotzdem immer irgendwann die Rückmeldung bekommen, das, was du da gerade generiert hast, war wirklich ein erfolgreicher Angriff. Also irgendwie muss von außen immer noch die Meldung kommen, okay, wir hatten dort einen Angriff und das, was du hier generiert hast als Struktur, gehört zu diesem Angriff. Das heißt also, das System kann niemals auf sich allein gestellt lernen, sondern es braucht immer noch diese Steuerung. Ja, hier ist ein Modell eines zukünftigen Intrusion Detection. Ja, das ist eine Hirnaktivitätsmessung. Also über die man versucht, da geht es darum, wie eben Kinder auf unterschiedliche Menschen reagieren. Also wie reagiert das Gehirn, wenn Mutti kommt und Papa kommt und wenn irgendjemand komplett wildfremd ist. Ja, zum Schluss, letzte Folie, meine Arbeitshypothesen. Ich habe ja gesagt, das ist so eine Art Forschungsvortrag. Also ich habe kein Projekt, kein Produkt, das fertig ist. Sondern ich überlege auch und ich muss sagen, ich befasse mich mit diesem Ding jetzt seit 1,5 Jahren und ich habe zwischendrin mehrfach meine Hypothesen über Bord kippen müssen, musste die durch andere ersetzen, also habe auch selbst lernen müssen und gemerkt, dass das Ganze doch ein sehr kompliziertes Problem ist. Erstens möchte ich sagen, Sicherheit ist ein soziales Problem. Ich kann also nicht über Sicherheit sprechen und den Menschen außen vor lassen. Das ist aber das, was zum Beispiel in der Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften gerne machen. Die sagen dann, wir machen Objektivität, lassen den Menschen weg und messen dann irgendwie Baulichkeit, Integrität und Verifizierbarkeit und solche Späße. Das funktioniert nicht. Wenn ich über Sicherheit spreche, muss ich immer den Menschen mit einbeziehen. Gegenwärtig bin ich der Meinung, dass die ganze Diagnose und Prognose, zumindest im kompletten Rahmen, nur von Menschen erledigt werden können. Computer, Turing-Maschinen, Automaten, solche Dinge, kann keine Entscheidung treffen. Ein Computer kann sich nicht selbst entscheiden. Der Computer kann nur das machen, was der Programmierer voreinprogrammiert hat. Ich kann zwar 2500 Ifs-and-Else-Kaskaden reinbringen, aber der Computer kann nichts anderes machen, als diese Ifs-and-Else-Kaskaden abzuarbeiten. Und diese ganzen Ifs-and-Else-Kaskaden wurden ihm vom Programmierer vorgegeben. Das heißt, der Programmierer muss sich vorher überlegen, in welche Richtung will der Computer denn gehen können. Soll der denn gehen können? Ne? Mit einer Lok, die kann nur auf den Schienen fahren. Die kann nicht einfach von den Schienen hüpfen und sagen, ich nehme jetzt eine Abkürzung. Das kann ein Computerprogramm auch nicht. Dafür sind wir Menschen, aber dazu sind wir Menschen in der Lage. Man sollte nicht verkennen, dass Computer Werkzeuge sind. Also ich kann mit Computern viele Dinge machen, aber nur weil ich jetzt einen super tollen Hammer zu Hause hängen habe, bin ich noch lange kein Zimmermann und kann damit irgendwelche Häuser bauen. Also ich muss daran denken, Computer ist ein Werkzeug, aber der Computer ist nicht eine Art Gottheit, den ich anbeten kann und der mir meine Probleme lösen wird. Anderer Punkt, an dem ich dran sitze, da befasst sich meine Bachelorarbeit mit, ist eben Sicherheit als Dimension der Organisationskultur. Also da spielen noch andere Sachen rein, zum Beispiel Sicherheitsvorschriften, die ich habe oder so Sachen, wir hatten neulich darüber diskutiert, als ich bei der Bundeswehr war, habe ich mal den Fehler gemacht, als ich Wache stand und habe dann irgendeinen kommandierenden General nach seinem Ausweis gefragt. Der war dann hinterher stinksauer. Das ist auch so ein Konflikt, der in jeder Organisation auftreten kann. Entweder ich habe den Befehl, jeden Soldaten zu kontrollieren oder aber es heißt, okay, wenn einer mit goldenen Sternen kommt, dann lass den durch. Das ist Sachen, die eben auch dort mit einfließen. Und sowas passiert tagtäglich in Organisationen. Immer diese Probleme der Nicht-Entscheidbarkeiten. Und wenn ich das Ganze berechenbar machen müsste, dann müsste ich mir vorher einen Berechnungsrahmen dafür überlegen. Ich müsste vorher sagen, was passiert, wenn jetzt da ein General kommt, den ich nicht kenne, was passiert, wenn ein General kommt, den ich kenne und so weiter und so fort. Ich muss also irgendwie so eine Art Turing-berechenbaren Rahmen generieren und muss diesen als Berechnungsrahmen für Sicherheit nehmen. Und mit Turing Berechenbarkeit meine ich natürlich, dass das Ganze von einem Computerprogramm durchgeführt werden kann. Und das wiederum hat zur Folge, dass ich mir erstmal Gedanken darüber machen muss, was ist denn Sicherheit überhaupt? Wir haben ein einfaches Beispiel in der Psychologie. Es gibt viele Menschen, die Angst vor Spinnen haben oder vor irgendwelchen Ratten oder sowas. Das ist einfach genetisch in uns einkodiert, weil als wir damals noch als Homo irgendwas in Afrika rumgesprungen sind, gab es halt dort gefährliche Tiere. Die Wahrscheinlichkeit in Deutschland von irgendeiner gefährlichen Schlange gebissen zu werden, tendiert man ist irgendwo in einem Zoo oder hat einen Nachbar, der irgendwelche Pythons oder sowas hält. Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland von einem Automobil getötet zu werden, ist wesentlich höher. Trotzdem ist mir kein Fall bekannt, dass jemand Phobien von einem BMW oder von einem Golf entwickelt hat. Und, ja, Sie lachen jetzt drüber, aber im Prinzip ist das so. Und man muss sich dann auch so ein bisschen von dieser Art, von diesem Rationalitätsglauben Es kann sein, dass die Konditionierung stattfinden wird, aber das dauert Generationen. Also es kann sein, dass unsere Urenkel Angst vor BMW haben, aber wir sind einfach, wir leben nicht lang genug, um diese Lernerfahrung zu machen. Also die Konditionierung, das wurde von diversen Biologen beschrieben. Es gibt dort ein Buch, das heißt, glaube ich, Darwins Traum. Da ging es um Ornithologen, die haben irgendwelche Finken auf irgendeiner abgeschiedenen Insel beobachtet. Die haben sich, da Finken relativ kurzzeitig nur leben, ich glaube 3-4 Jahre, ist dort die Generationenfolge sehr gering und die haben sich sehr schnell verändert. Die Evolution findet nicht über ein Individuum statt, sondern über Stämme, also über Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrtausende. Kann also durchaus sein, dass sich sowas bei uns durch die Evolution evolviert. Aber wir werden es nicht mehr messen können. Also das ist. Aber theoretisch wäre es machbar. Das jetzt Richtung MEB oder? Ja, das ist jetzt wieder eine Sache, da müssen wir dann unterscheiden zwischen Biologie und Geist. Also es gibt auch die Theorie, ich glaube Richard Dawkins, The Self, hat gesagt, dass Organisation dazu da ist, Erfahrungen zu tradieren. Also warum gibt es Organisationsformen wie zum Beispiel Bürgerwehren oder solche Sachen? Und da ist natürlich die Sache, dass der Geist wesentlich formbarer ist. Wir können also die geistigen Strukturen, die Wissensstrukturen können sich innerhalb eines Lebens mehrfach ändern. Biologische Strukturen nicht. Und diese Angstreflexe gegenüber Schlangen sind biologische Strukturen. Das ist einfach biologisch in uns drin. Das dauert wieder Generationen. Also meine Kinder werden etwas anders sein, meine Enkel werden noch ein bisschen anders sein. Und das sind also ganz kleine Schritte über Generationen. Man hat auch versucht, diese Biologie, also diese Evolutionstheorie auf Wissen anzuwenden und hat das damit beschrieben. Richard Dawkins hat das gemacht. Und Wissen hat natürlich den Vorteil, dass ich das von jetzt auf gleich ändern kann. Also ich kann die Meinung haben, was weiß ich, die Stadt Chemnitz ist hässlich, dann komme ich hier und stelle fest, oh, die Stadt Chemnitz ist ja doch schön. Da kann ich also innerhalb von 3, 4, 5 Minuten kann ich mein Wissen um 180 Grad drehen. Das geht natürlich mit Zellen und Organen nicht. Frage beantwortet oder? Ich bin dann soweit fertig, wollte dann nur sagen, also Fragen. Ansonsten E-Mail-Kontakt, gibt auch einen Beitrag im Tagungsband, den musste ich allerdings sehr stark kürzen, also da ist nicht alles drin. Ansonsten, Sie können mir gerne Fragen per E-Mail schicken. Bitte dann nur auf die Chemnitzer Linus-Tage beziehen, damit ich das einordnen kann. Ansonsten jetzt noch Fragerunde. Ja, aber dauert dann eben Generation. Ja, ist die Frage. Wenn ich eine Erkenntnisfähigkeit habe, habe ich auch immer Entscheidungsfähigkeit. Das System entscheiden können. Da ist die Frage, kann ich denn dem System Entscheidungsfähigkeit zugestehen, aber gleichzeitig ihm einprogrammieren, dass es lernen muss? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es geht oder ob es nicht geht. Also ich bin da auch sehr unsicher. Ich sehe nur die Widersprüche da. Und Punkt, über den muss man sehr stark nachdenken. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht geht oder dass es geht. Ich weiß es nicht. Aber man muss drüber nachdenken.